Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Herzlichen Dank euch. Ich glaube, das war das Dilemma von Jona, dass er gemerkt hat, es gibt eigentlich keinen Ort, wo ich Gott entkommen kann und wo er nicht doch wieder da ist. Ich glaube, seit Jona gab es kaum einen Pastor, einen Prediger, der sich so gewünscht hat, dass seine Predigt völlig in die Hosen geht, völlig wirkungslos bleibt. Denn es wird uns ja berichtet, er geht nach Ninive hinein. Und dann kommt eine völlig lieblose Predigt, der sagt, nur Ninive wird untergehen, Gott wird euch strafen. Und dann geht er in der Erwartung, hoffentlich trifft es ein. Aber bei den Menschen soll es keine Wirkung zeigen. Und Gott hat sich nicht daran gehalten. Wilhelm Busch hat mal gesagt, er macht aus unserem Mist auch noch Dünger. Und aus dieser Predigt von Jona hat er etwas gemacht, wo er sagt, damit bewege ich eine ganze Stadt. Und der Einzige, der überhaupt nicht mit einverstanden war, dass Gott gnädig ist, das ist Jona. Und er erlebt, dass was Gott ist und was er tut, ist eine unerträgliche Zumutung. Gott ist für mich unerträglich. Und der Text, der das berichtet, Jona 4, ist ein Text, in dem uns manches beschrieben wird, wo er diese ganze Zumutung nochmals Gott entgegenschleudert, wo er sich zutiefst darüber beschwert. Und es ist ein Text mit einem offenen Ende, wo man den Eindruck hat, da bleibt ganz, ganz viel für Jona erstmal auf der Strecke. Er fängt an, dieser Text, wo es heißt, und Gott sah, was die Leute taten, also in Ninive, dass sie umgekehrt sind, öffentlich Buße getan haben, ihre Sünden öffentlich bereut haben und sich verpflichtet haben, wir wollen anders leben. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg, da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Und jetzt ziehen wir Vers 5 vor, weil es ein nachgeschobener Vers ist, der hilft, das ganze Geschehen besser zu verstehen. Da heißt es, Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Hütte, da steht Sukkot, das ist etwas wie so eine Laubhütte. Also er hat sich ein Laubdach gebaut, deshalb schon die Pflanze hier, wenn sie euch schon mal gestört hat heute. Ja, wir brauchen sie gleich noch. Ja, das ist so, dass Jona sagt, jetzt habe ich hier einen Ort und dann bleibe ich. Und warte, seine Botschaft war ja 40 Tage, wird Gott den Menschen Zeit geben und dann wird er die Stadt vernichten. Und dann heißt es, und jetzt lesen wir ab Vers 1 weiter, Jona ärgerte sich sehr darüber, ja, dass Gott diese Drohung nicht wahrmacht. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm, wörtlich einen Schädlingsbefall. Der biss die Wurzel durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf dem Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein, als weiterleben. Gott aber fragte Jona, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete, ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr, die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die alle nicht wissen, was links und rechts ist, so das Synonym, die gar nicht wissen, was gut und böse ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Wisst ihr, es ist spannend. Und damit endet das Buch Jona. Komplett offen. Und jetzt? Wenn wir uns Jona nochmals nehmen, für Jona war die Situation eindeutig, dass er sagt, ich erwarte den Untergang Ninives. Damit wären zwei Dinge nach seinem Weltbild passiert. Einmal wäre die Besatzungsmacht, denen sie tributpflichtig waren, wäre geschwächt worden, erheblich geschwächt worden. Ninive war die Königsstadt im Assyrischen Reich. Und damit hätte Israel, das Volk Gottes, Erleichterung erfahren. Warum soll er also so verrückt sein, überhaupt denen Gnade anzubieten? Das ist ja schier Selbstmord, das ist ja masochistisch. Das wäre im Bild gesprochen, wenn der Ukrainer sagen müsste, ich gehe nach Russland, um denen zu helfen, damit die uns besser bekämpfen können. Könnt ihr verstehen, was da abgeht? Deshalb sagt Jona, Gnade Gottes für jeden, aber nicht für diese Menschen. Und außerdem war Ninive bekannt für seinen gnadenlosen Umgang mit Menschen, mit Gefangenen. Da hat ein Leben wenig gezählt. War bekannt für Götzendienst, für Zauberei, war bekannt für Dinge, die Gott widersprechen. Und Jona sagt, warum sollen diese Menschen dafür nicht bestraft werden? Und da hat er gewartet, ob Gott nicht doch noch straft. Und er sitzt unter seiner Laubhütte und deshalb so dieser Ort. Er setzt sich dorthin und wartet und spätestens am 41. Tag weiß er, Gott ist für mich eine unerträgliche Zumutung. Er ist unerträglich. Warum? Weil er sagt, ich stelle in Frage, dass dieser Gott es noch gut meint. Wenn dieser Gott dieses Ninive nicht straft, dann heißt es in der Konsequenz, dass wir den Preis bezahlen müssen. Wie soll ich dann glauben, dass Gott es gut mit mir meint? Wie soll ich glauben, dass Gott sein Volk es gut meint? Wenn doch so offenkundig dann diese Bedrohung nicht weggenommen wird, sondern sie bleibt. Wenn offenkundig die Unterdrückung nicht abgeschafft wird, sondern sie bleibt. Jona, er sitzt dort und sagt Gott, so wie du handelst und wenn du die verschonst, kann ich nicht mehr glauben, dass du es gut mit uns meinst. Und es ist offenkundig, dass das, was du tust, für uns schlecht ist. Wie willst du der gute Gott für dein Volk sein? Und er glaubt auch nicht mehr, dass Gott in seinem Handeln, dass das Sinn macht. Er kann das auch nicht mehr verstehen. Ja, warum werden die gottlosen Heiden von Gott zur Umkehr geführt und zu Hause sein eigenes Volk versank in der Gottlosigkeit und alles, was dort geredet wurde, hat kein Gehör gefunden? Das macht doch keinen Sinn. Seine Predigt in Ninive, die so lieblos hingeknallt wird, die nutzt Gott, um diese Stadt umkehren zu lassen. Und zu Hause hat er zum König und allen Möglichen geredet. Und es hat keine Wirkung gesagt, Gott, das macht doch keinen Sinn. Ich kann dich nicht verstehen. Wie soll ich dir da vertrauen? Und er stellt die Frage natürlich auch nach der Treue Gottes, nach der Zuverlässigkeit. Er hat seinem Volk geschworen, dass er dieses Volk mit Gnade und mit seiner ganzen Fürsorge begleiten will, dass er sich zu ihnen stellt. Er hat geschworen, dass er dieses Volk immer wieder ganz neu unter seinem Schutz stellt. Und wenn er jetzt die Feinde dieses Volkes stärkt, und wenn er sie, und das hat Jona vorher schon angekündigt gehabt, als Gerichtswerkzeug nehmen wird, wo bleibt dann die Treue Gottes zu seinem Volk? Und wenn Gott jetzt sich gegen sein Volk wendet, indem er dieses Volk der Assyrer, dann gegen das eigene Volk schickt, wie soll Jona sagen, jetzt glaube ich noch, dass das ein Gott ist, der zu seinem Volk steht? Denn wenn die Assyrer vor der Tür stehen, dann beten wir doch, Gott, hilf uns. Und Jona sagt, was dann? Wo bleibt die Treue Gottes? Und die Gerechtigkeit? Es war doch klar, dass Gott das Böse nicht dulden kann. Sodom ist untergegangen. Gomorra ist untergegangen, das frühe Babel ist untergegangen. Ja, und es wird durch die Propheten sogar noch beschrieben, wegen der Sünde. Und jetzt dieses gottlose Loch Ninive. Und Gott, er verschont und schenkt Umkehr. Strafe wäre das einzig Richtige, was gerecht wäre. Merkt ihr, was Jona dort macht? Er sitzt unter seinem Baum, unter seiner Hütte und sagt, Gott, ich kann nicht mehr glauben, dass du es gut meinst. Ich kann nicht mehr glauben, dass du wirklich zu uns stehst. Ich kann nicht mehr verstehen, was du tust. Und ob das gerecht ist, was du tust, das stelle ich zweimal in Frage. Und damit hat er die größte Gotteskrise, die größte Glaubenskrise, die man sich vorstellen kann. Und deshalb verständlicherweise, dass Jona im Letzten sagt, ich bin mit dem Wesen und Handeln Gottes nicht mehr einverstanden, weil das meinen eigenen Vorstellungen und Erwartungen grundlegend widerspricht. Ja, ich bin mit Gott, seinem Wesen und Handeln nicht mehr einverstanden. Es widerspricht grundlegend dem, was ich mir vorstelle, was ich erlebt habe, was ich kennengelernt habe und was ich erwarte. Und deshalb dieses, dass er zornig wird, dass er dort unter dem Baum sitzt und Luther übersetzt, das verdross Jona sehr. Und er war sehr zornig. Da stehen zwei ganz interessante Begriffe im Hebräischen. Für dieses verdross es sehr heißt es, er wurde erfüllt mit Schlechtigkeit. Also im Jona kam das ganze Böse selber zum Tragen. Und er wurde zornig, da heißt es, es war eine brennende Rebellion gegen Gott. Also Jona, er kommt hier in einer Haltung zu Gott und sagt, Gott, in mir ist alles nur noch dunkel und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist, denke ich, einer der schwierigsten Momente im Leben von Jona. Und was macht er? Er klagt Gott an und er formuliert es dann ja, ich habe gewusst, dass du gnädig bist. Ich habe gewusst, dass du barmherzig bist. Ich habe gewusst, dass du Menschen umkehren lässt. Jetzt mal ganz ehrlich, hätte Gott anders sein sollen? Für ihn selber war das okay, dass Gott nicht sagt, ich lasse dich sterben, ich mache alles Schluss mit dir. Das war ja noch okay. Dass er seinem Volk gnädig und barmherzig ist, das ist auch noch okay. Aber mit den anderen, das sagt er da nicht. Gott, wenn schon barmherzig, dann so, wie ich mir das vorstelle und dort, wo ich das will. Wenn du schon eingreifst, dann bitte so, dass ich damit klarkommen kann. Gott, du darfst sein, wie ich will. Du darfst handeln, wie ich will. Und deshalb stellt Gott diese eine Frage. Er sagt, Jona, ist es recht, dass du so handelst? Wisst ihr, diese ganze Begebenheit ist für mich unheimlich herausfordernd. Weil ich glaube, dass wir manchmal selber unter unserem Strauch sitzen und vielleicht nicht in dieser Massivität wie Jona sind. Aber dass wir vielleicht dieselben Fragen stellen, Gott, bist du wirklich noch der gute Gott? Meinst du es wirklich noch gut mit mir? Dann, wenn du Lasten nicht von meinem Leben nimmst, sondern sie sogar noch schwerer machst. Wenn du nicht eingreifst, wenn Beziehungen scheitern, wenn das, was ich so sehnlich erbitte, nicht kommt, wie Ali, der seit Jahren darum betet, dass seine Frau auch nach Deutschland einreisen darf. Keine Chance. Gott, meinst du es gut mit mir? Wenn er Krankheit nicht nimmt, meinst du es gut mit mir? Wenn Depression dunkler wird und nicht heller, meinst du es noch gut mit mir? Wenn Sorgen zunehmen, wenn die Perspektivlosigkeit, wenn die Arbeit nicht kommt, ich könnte so viele Dinge nennen. Und dann sitzen wir unter unserem Strauch
und stellen Gott in Frage und sagen, Gott, meinst du es wirklich noch gut mit mir? Ich kann es nicht mehr glauben. Ich kann dir nicht vertrauen. Und wir kommen mit seinem Wesen nicht klar. Mit dem Wesen, dass wir sagen, Herr, wenn du meinen Vorstellungen entsprichst, dann ist das alles gut. Aber wenn du auf einmal so ganz anders bist, als ich mir das wünsche, wenn du Nein sagst zu dem, was ich gut finde, wenn meine Toleranz nicht deine Toleranz ist, wenn du nicht im Namen der Liebe alles akzeptierst, was ich noch gut finden kann, dann auf einmal zu sagen, ja, müssen wir dann nicht Gott doch ändern? Gott, ja, bist du vielleicht doch ein bisschen falsch? Weißt du, dann sitzt man unter seinem Busch, wie Jona, hadernd und in Distanz zu Gott. Und das Gute ist, dass Gott sich da nicht abschrecken lässt, sondern dass er eine Frage stellt. Und diese Frage stellt Jona in Frage. Gott kommt jetzt nicht als dieser Seelsorger, der ihn in die Arme nimmt und sagt, ja, du hast eine harte Geschichte, ich kann es verstehen, und du hast eine schwere Kindheit, ja, und du hast auch hier eine ganz schwierige Situation, ja, sondern er fordert ihn unheimlich heraus. Also manchmal hilft Bedauern gar nichts. Manchmal musst du herausgefordert werden, manchmal muss der Kopf zurechtgerückt werden, neuer Blick. Und genau das ist, was Jona hier erlebt. Gott, er stellt ihn die Frage und sagt, Jona, hast du recht, dass du so zornig bist? Ist es richtig, dass dieses Negative, dieses Böse in dir so eine Macht hat und dass du so gegen mich rebellierst? Bist du im Recht? Und mit dieser Frage stellt er zwei Dinge. Er sagt, wer ist der Maßstab? Muss ich so sein, wie du es willst? Oder darf ich so sein, wie ich bin und du hast dich darauf einzustellen? Wer muss sich an wen anpassen? Jeder fromme Mensch sagt, natürlich passen wir uns immer an Gott an. Aber wenn wir Gott nicht mehr verstehen, wenn wir in unserem Busch sitzen, dann passiert genau das Gegenteil. Und manches Gebet ist so, Herr, jetzt pass dich an meine Erwartungen an. Und Gott sagt, wer ist der Maßstab? Hast du dich an mir zu orientieren oder ich mich an dir? Darf ich Gott sein? Der Gott, zu dem du dich, Jona, bekennst in deinem Schma Israel, höre Gott, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Einzige und du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und dienen und ehren? Oder habe ich mich an dir zu orientieren und zu tun, was du willst, zu sein, wie du willst, damit ich in dein Bild passe? Er stellt ihn die Frage nach dem Maßstab und er stellt zum anderen die Frage nach dem, was gut ist. Die Frage nach dem, was gut ist, in diesem ist es recht, klingt der Wortstamm von gut an. Jona, kannst du beanspruchen zu wissen, was gut ist? Natürlich, ich weiß doch, was gut ist, ist doch mein Leben, ist doch meine Situation. Weißt du, was gut ist für die Menschen dieser Welt? Weißt du, was gut ist für die Zukunft? Weißt du, was für dein Leben auf Dauer gut ist? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir als Menschen oft beanspruchen, wir wissen, was gut und richtig ist für uns. Und wir kennen nur das Heute und wissen nicht, ob das, was wir heute erleben, für die Zukunft tragfähig ist. Und manchmal muss Gott uns heute in Belastung schicken, damit wir für die Zukunft etwas haben, was tragfähig ist. Ich weiß nicht, wer von euch in den Bibeltexten, in dieser Bibellese sich orientiert an den ökumenischen Leseplan, da ist im Moment Josef dran. Wenn man die Frage stellt, ist das gut, Josef, was du erlebst, dass du im Gefängnis warst, dass deine Brüder dich verkauft haben, da wird man sagen, das war übers und das ist völlig falsch. Als er dann später auf diesem Weg das ganze Volk Ägypten und die Israeliten retten konnte, da sagt man, das war gut, was Gott getan hat. Versteht ihr? Da sagt Josef sogar, ihr habt es böse mit mir gemacht und Gott hat es gut gemacht über meinem Weg. Die Frage, die Gott Jona stellt, ist, Jona, warum beanspruchst du zu wissen, was gut ist, wo du nicht mal den großen Überblick hast? Und damit stellt er ihn massiv in Frage und es wird keine Antwort von Jona berichtet. Jona reagiert nicht mal darauf, sondern er möchte eigentlich nur mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Und es ist tragisch, nach außen hin ist er Prophet Gottes. Nach innen hat er sich von diesem Gott verabschiedet. Und Gott hört nicht auf. Und haben wir das gelesen mit dieser Pflanze, die wächst. Jona freut sich über den Schatten. Und als er dann vergeht, da heißt es wieder zum zweiten Mal, und er zürnte sehr. Und Gott fragt ihn wieder, ist es recht? Und Jona sagt, jawohl, es ist recht. Ich bin im Recht. Und entweder, Gott, passt du dich an mich an, oder ich will lieber sterben, als dir nachfolgen. Ich will lieber auf der Strecke bleiben, als noch einen Schritt mit dir gehen. Ich will lieber hier verenden, als mit dir in eine Zukunft gehen, wo du bist, wie du bist. Merkt ihr diese ganze Tragödie? An der Stelle fängt Jona an und er sagt, ich möchte nicht zulassen, dass Gott so ist, wie er ist. Und dann bleibt dieses ganze Ende offen. Da sitzt Jona und damit endet eigentlich diese ganze Begebenheit. Gerhard Mayer, er hat einen Kommentar geschrieben und er schreibt dazu, durch dieses offene Ende, der Leser wird in die fragende Anrede Gottes gestellt. Und wisst ihr, das ist dann so unser Platz, wo wir vielleicht sitzen und sagen, ich komme mit Gott nicht klar. Ich kann nicht glauben, dass es gut mit mir meint. Warum? Weil er nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Weil er mir nicht gibt, was ich wünsche. Weil er nicht eingreift, wie ich das haben möchte. Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott für mich vertrauenswürdig ist, wenn er so mit meinem Leben umgeht. Und vielleicht hat sich mal bei manchen eine Distanz eingeprägt und im Leben zu Gott geschaffen, wo man so mit Gott im Konflikt steht und sagt, ich kann eigentlich diesem Gott nicht mehr das Vertrauen aussprechen. Ich habe innerlich irgendwo diese Nachfolge gekündigt. Und da ist dieses Jona-Buch für uns die Herausforderung, dass Gott sagt, ist es recht? Willst du der Maßstab sein? Willst du entscheiden, was gut ist? Oder darf ich Gott sein? Oder geht es um alles oder nichts? Für Jona war die Frage, lasse ich mich hundertprozentig auf diesen Gott ein oder bleibe ich dort sitzen, wo ich bin? Dazwischen gibt es nichts. Und vielleicht ist die Frage, die Jesus dir heute stellt, möchtest du 100% Nachfolger sein? Oder bleibst du auf Distanz? Dann wirst du manches nicht erleben. Jona, er hat dieses Bekenntnis rausgehauen. Ja, ich wusste, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Er sagt, so ist dieser Gott. Und damit komme ich nicht mehr klar. Die Einladung Gottes war, Jona, lass dich ganz neu auf mich ein, dann wirst du verstehen, was das bedeutet. Für dich, für diese Welt, für dein Volk. Dann wirst du ganz neu kennenlernen. Du kannst Gott nicht in allem verstehen. Aber er macht's gut. Gott hat ihm nicht den Fahrplan für die Zukunft erklärt. So hat er nur erkennen lassen, wie er ist. Und er sagt, möchtest du mich so haben? So? Und das ist die Frage, die Gott uns stellt. Jesus sagt, möchtest du mich so haben, bewusst ausliefern, wo ich dir fremd bin, wo du nicht klarkommst, um ganz neu in dieser Beziehung Schritte zu gehen, mich ganz neu kennenzulernen und etwas von dem zu erleben, was ich für dein Leben bedeute? Lass uns miteinander beten. Jesus, wenn wir diese Begebenheit lesen, dann erleben wir etwas von diesem Druck, der auf Jona lag. Auch von diesem Fremdsein mit dir, weil ich nicht mehr verstehen konnte, weil da Dinge waren, an denen er auf Distanz zu dir gegangen ist. Jesus, dann erleben wir etwas von dem, wo wir als Menschen anfangen, an dir zu zweifeln und über manchen Erfahrungen zu verzweifeln. Und Jona wird für uns zu dieser Herausforderung, um ganz neu auf dich einzulassen. Nicht uns in den Mittelpunkt zu stellen als Maßstab, als die, die das ganze Geschehen bestimmen, sondern uns in deine Nachfolge zu stellen und mit dir weiterzugehen. Jesus, du weißt, wo wir auf Distanz zu dir gegangen sind, weil dein Handeln uns nicht entspricht, weil du mit deinem Wesen uns fremd bist, überforderst. Ich möchte dich um diesen Mut bitten, aufzustehen und ganz neu dir das Vertrauen auszusprechen. Bewahr uns davor, sitzen zu bleiben, wie Jona es getan hat. Und schenk uns ganz neu diese Begegnung mit dir, durch die du uns und unser Leben in deine Nachfolge nimmst. Amen.